redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Geschichtsunterricht, einer Koproduktion von Vrindt und DLF Nova. Und ich bin in Köln bei Matthias von Hellfeld in der Bibliothek des Grauens. Hallo Matthias.
Aus den Tiefen der Geschichte grüßen.
Thema heute, Alexander der Große.
Sehr wohl.
Das ist der Typ, der mit den Elefanten über die Alpen...
Das war Hannibal.
Oh, scheiße.
Der war ein bisschen später.
Nun, was hat denn Alexander so?
Ja, also Alexander ist eine sehr, sehr faszinierende Figur, weil er einerseits König der Makedonen war, die Makedonen nördlich von Griechenland liegend, immer noch im Streit befindlich, jetzt seit kurzem nicht mehr wegen des Namens, Nordmazedonien.
Das war auch irgendwie ein bisschen komisch im 21. Jahrhundert.
Ja, aber da waren Befindlichkeiten, die halt eben aus der Geschichte herrühren, spielten eine große Rolle. Und Alexander war Sohn von Philipp II. Philipp II. War eben auch König von Makedonien und hat sich in die innergriechischen Angelegenheiten eingemischt. Es gab Bürgerkriege und Streitigkeiten zwischen den großen Städten. Mhm. Und er hat sich also auf eine der dort vorhandenen Seiten geschlagen und war dann auf einmal sozusagen ein Mitspieler auf dem griechischen Festland, also ein griechischer politischer Mitspieler, obwohl er König von Makedonien war.
Und dann nur Makedonien? Oder
nur Makedonien. Nur Makedonien. Und als Ergebnis oder als Konsequenz dieses, ich sag mal, sich allmählich in die griechische Geschichte einmischend, kam dann irgendwann sozusagen die Unterwerfung komplett Griechenlands eben durch Makedonien, sodass das griechische Reich eigentlich angeführt wurde von einem makedonischen König, nämlich in diesem Falle Alexander, dem wir später den Beinamen den Großen gegeben haben oder der Große gegeben haben.
Warum eigentlich?
Naja, weil er schon innerhalb relativ kurzer Zeit etwas gemacht hat, wozu wir zwei auch mit einem Auto wahrscheinlich nicht in der Lage wären, nämlich...
Die Alpen mit Elefanten überqueren.
Nein, das war ja der andere. Nein, aber stell dir einfach nur mal vor, du gehst in Athen los,
ja,
und dann willst du am Hindukusch über den Berg klettern. Da liegen schlappe 8000 Kilometer zwischen. Das Navi weist aus mit dem Auto 1200 Tage.
1200
Tage? 1200 Tage.
1200 Tage? Nee. 12 Tage. Aber die fährst du dann halt auch durch.
Nein, Entschuldigung. Zu Fuß wären es 1200 Tage.
Zu Fuß wären es
1200 Tage. Aber nur dann, wenn du auf ausgetretenen Wegen und sozusagen auf Pfaden entlang laufen könntest, währenddessen das ja damals, wir reden ungefähr von 300 vor Christus, natürlich nicht der Fall war. Das ist der eine Punkt, weswegen dieser Mann in der Geschichte tatsächlich großes Erstaunen hervorruft.
Der ist also losmarschiert?
Moment, okay. So schnell sind wir noch nicht. Okay. Das zweite ist, der war nicht einfach nur so ein blöder Krieger. Ja, das ist schon mal ganz wichtig festzuhalten. Der ist nämlich ausgebildet worden von Aristoteles.
Oho.
Und Aristoteles ist einer der großen drei Philosophen, die, ich sag mal, die Grundlagen der Philosophie gelegt haben.
Ja.
Und viele sagen ja, die aktuelle Philosophie seien alles nur noch Fußnoten und Randbemerkungen zu den griechischen Philosophen. Ja. Davon war eben einer Aristoteles. Das war der Hauslehrer von ihm. Und der hat ihm ein Menschenbild beigebracht und eine Ideologie beigebracht, die dann Alexander tatsächlich im Zuge seiner Feldzüge, ich sag mal, in den persischen, asiatischen Raum bringen wollte. Da kommen wir gleich noch zu, also in den Orient sozusagen. Und das dritte ist, er ist uns in der Schule bekannt geworden, weil wir alle diesen völlig bekloppten Spruch kennen, 333 bei Isoskalerei.
Ja.
Und wir kennen den gordischen Knoten.
Ja.
So, also der Knoten des König Gordon, der Sage nach, ja, war ein Knoten, mit dem dieser König Gordon das Pferd und die Deichsel miteinander verbunden haben, und zwar so, dass ihn kein anderer entwirren konnte, diesen Knoten, damit ihm eben das vom Pferd gezogene Hinterteil nicht sozusagen von einem bösen Gegner einfach mit einer Schlaufe ziehen oder sowas abgelöst werden konnte. So, und dann gab es das Orakel von Gordon, und das lautete, wer diesen Knoten lösen kann, der wird in den kommenden Schlachten siegreich sein, oder in der kommenden Schlacht siegreich sein. Und dann geht der Alexander zu diesem Orakel und sagt, höre mal, ist mir zu kompliziert.
Ja. Nimmt sein Schwert und hackt
ihn durch. Nimmt sein Schwert und hackt ihn durch, der Knoten war gelöst, und er gewinnt die Schlacht von Issos gegen den persischen König Darius. So, und jener Darius, da gibt es ein sehr schönes, großes Mosaik, das ist sogar zum großen Teil noch erhalten. Da siehst du also, wie angstvoll nach hinten blickend der persische König verschwindet und kämpferisch, mutig und siegesgewiss nach vorne guckend hinter ihm her, reitend Alexander zugange ist.
Jetzt müsste man das Orakel mal fragen, ob das wirklich so gemeint war. Ne?
Das kann man ja nicht, dass es die Orakels ja gar nicht gab, kann man das sowieso nicht. Aber das ist jedenfalls eine sehr schöne Geschichte, sagen wir ja, so. Da gibt es ja viele von und insofern gehört die eben auch dazu. So, jetzt ist nochmal ein bisschen wieder zurück, um zu erklären, sozusagen, warum er das alles überhaupt gemacht hat. Wir müssen uns vorstellen, wenn du auf die Landkarte schaust, dann siehst du Griechenland und gegenüber ist die kleine asiatische Küste, heute Türkei.
Ja.
So. Und da liegt nicht viel Wasser zwischen und damals war das Persien, das große persische Reich der Achämeniden und man muss sich so Größenverhältnisse vorstellen, Luxemburg gegen Russland.
Okay.
Ja. Also Persien war die absolute Supermacht damals und die sind in einer Dauerfehde mit den Griechen, also noch nicht mit den Makedonen, mit den Griechen, ungefähr seit 500 vor Christus, weil der Urstamm der Griechen, also sozusagen die Urmutter aller Griechen, nämlich die Ionier, nicht etwa in Griechenland siedelten, sondern an der kleinen asiatischen Küste. Und dort gerieten sie in dieser Zeit zunehmend unter, ich sag mal, ausbeuterische Tributforderungen des persischen Königs. Dann haben sie einen Aufstand versucht gegen die Übermacht der Perser und haben dabei Hilfe der griechischen Stadtstaaten bekommen. Noch ein kleiner Geschichtsunterrichtshinweis, Griechenland war nicht als Land sozusagen vereinigt, sondern es gab Poleis, also kleine Städte, und Metropoleis, also unsere Metropolen von heute sind die Metropolis der Antike. Dazu gehörte zum Beispiel Athen, Sparta, große Städte und eben kleine Städte, die drumherum waren und so eine Art Gemeinschaft gebildet haben.
Deswegen ist ja auch nicht Metropolis heißt, sondern Metropolis.
Genau.
Und nicht Ferropolis, wie diese Stadt aus Eisen, sondern Ferropolis.
Genau. Also und diese Städte haben, also viele von diesen Städten haben gesagt, wir müssen unseren griechischen Brüdern und Schwestern der Ionier also zu Hilfe kommen beim Kampf gegen die Perser. Das will ich jetzt nicht erzählen, aber es hat eben zu Rache geführt bei den Persern. Und die Perser haben gesagt, diese verdammten Griechen werden wir verdreschen.
Ja.
Ja? Das dauert dann ein paar Jahre und das größte Heer der Antike, mehr als 100.000 Leute, marschieren also los aus Persien Richtung Griechenland, kommen da relativ schnell zu Rande und sind also mit, die bauen Brücken und so über Flüsse, damit sie schneller weiterkommen, also und stechen Kanäle durch Halbinseln, also schon auch sehr beeindruckend.
Ja.
Und die Übermacht der Perser verliert gegen die Griechen, und zwar bei der Schlacht von Salamis 480 vor Christus. Die Griechen locken die Perser mit ihren großen Schiffen in eine Meerenge zwischen Piräus und Salamis, die ist ungefähr 5 Kilometer, und schlagen sie dort mit ihren kleineren, wendigen Booten. Ja, und auch dort wieder ist ein Orakel am Start, das nämlich sagt, verteidigen sollt ihr euch hinter hölzernen Mauern. Und da kann man jetzt lange drüber philosophieren, was das ist. Das eine ist, die haben den Zaun oder den Holzzaun von Athen nach Piräus, 7 Kilometer lang, erweitert und erhöht. Da war die Bevölkerung hinter. Also Attika war leer, die Bevölkerung war hinter diesem Zaun und die Schiffe, die waren auch aus Holz, die waren klein und wendig und konnten gegen diese großen, natürlich auch von Wind und Ruderkraft abhängigen Booten nicht, also viel schneller agieren, haben sie einfach kaputt gerammt und mit dieser griechischen Feuerwalze dann eben in Brand gesteckt. So, das wiederum brachte die
Stadt. Die hatten ja noch
griechisches
frühen Flammenwerfer war das, ne?
Ja, da stand einer am Heck und hatte so einen Flammenwerfer und hat
damit Benzin gepumpt.
Genau. Sehr wirksame übrigens. Ja. Also das wurde auch lange Zeit später noch eingesetzt und ist also für so Seeschlachten extrem wirksam gewesen. So.
Klar, das Letzte, was du im Schiff haben willst, ist Feuer.
Genau, und daraus entwickelt sich also dieser Dauerkonflikt zwischen den Griechen und den Persern. Der geht über die nächsten Jahrzehnte immer weiter. Die versuchen sich gegenseitig immer sozusagen platt zu machen. Und als dann Alexander am Start ist, da reden wir jetzt ungefähr von 330, sagt er, okay, also wir müssen jetzt gucken, dass wir diesen Persern endgültig nochmal eine auf die Omme geben, damit jetzt mal Ruhe im Karton ist. Und das macht er in dieser Schlacht von Issos, die tatsächlich für die Perser ein weiteres Mal eine vernichtende Katastrophe ist. Ja, also du wirst sozusagen als Übermacht der Antike von einer aufstrebenden Zweitmacht, würde man heute vielleicht sagen, oder Regionalmacht, in die Flucht getrieben. Und dann
immerhin. Die Römer haben es in der Varusschlacht schlimmer getroffen, ne? Also, weil da war es nicht mal eine aufstrebende Zweitmacht, sondern einfach Barbaren.
Ja, Barbaren, aber davon war der Anführer halt römischer Legionär, der wusste, wie sie kämpfen.
Ja,
das war bei den Griechen, aber trotzdem, das ist schon richtig. Also das war sehr erstaunlich, dass das passiert.
Ja.
Der Alexander bekam dadurch natürlich einen entsprechenden Ruf. Und dann hat er gesagt, anstatt zurückzugehen und sich sozusagen auf Griechenland zu beschränken und vielleicht noch ein bisschen die kleine asiatische Küste zu besetzen, hat er gesagt, nein, jetzt laufen wir mal los und gucken mal, wie weit wir kommen. Und bei diesem Zug, der tatsächlich 8000 Kilometer lang war, der ist tatsächlich bis zum Himalaya gekommen. Dort gibt es die äußerste Stadtgründung namens Alexandria. Der hat 70 Städte gegründet mit dem Namen Alexandria. Die bedeutendste ist heute die ägyptische Metropole an der Levante. Und er hat also überall diese Städte gegründet, hat die Ländereien und Gegenden erobert, hat sich wirklich wüste Schlachten geliefert mit Einheimischen, mit Persern, mit Stämmen und Völkern, die dort irgendwo gelebt haben, und hat eine, ich sag mal, einen verschworenen Haufen um sich gebildet. Mhm. Ja, die waren alle sehr sangesfreudig und trinkfest. das muss, also alles, was ich darüber weiß, das muss so ein Verein gewesen sein, der wäre vermutlich auch auf den Mond geflogen. Mhm. Ja, also das waren so Leute, die hatten mit nichts was am Hut. Sind dann also da durch die Gegend gezogen und haben sich genommen, was sie bekamen.
Klingt wie so ein Startup aus den USA, so Peter Thiel oder so.
Ja, jedenfalls, sie waren wirklich sehr erfolgreich, was das angeht, das muss man deutlich sagen. Aber und jetzt kommt eben...
Wie hat der bei Issos denn die Perser geschlagen? Was war denn da sein Trick?
Der militärische Trick weiß ich gar nicht ganz genau, aber ich glaube, es war ein Zangenangriff. Also, dass man einfach den sozusagen in so eine Mitte reinlockt und dann von außen kommt. Aber das weiß ich nicht so genau. Aber es war jedenfalls nicht von vornherein klar, dass der diese Schlacht gewinnt. Mhm. Ja, und es war auch überhaupt nicht absehbar, dass die Perser dann also den Schwanz einziehen und verduften und vor ihm abhauen, regelrecht. Also wir hatten ja am Anfang gesagt, dass er von Aristoteles ausgebildet worden ist. Also er war nicht einfach nur so ein Dummkopf, so ein Prügler, sondern...
Saufender Prügler.
Saufender Prügler. Er hatte auch was, im Übrigen war er auch beiderlei Geschlechts zugewandt. Insofern hat er also eine Multi...
sehr moderner Mensch.
Sehr moderner Mensch. Die Idee sozusagen, die ihm wohl offenbar Aristoteles eingepflanzt hat, ist die des Hellenismus. Und der Hellenismus bedeutet letztendlich, wir versuchen eine Verbindung zwischen diesen unterschiedlichen Kulturen, nämlich der orientalischen, also persischen, natürlich auch rituellen, nicht, also gab noch keine Religion in unserem Sinne heute, also sehr heidnisch würden wir sagen, Kultur auf der einen Seite und eben der griechischen Kultur auf der anderen Seite. Und das hat er tatsächlich durchgeführt. Er hat Massenhochzeiten veranstaltet. Da waren 10.000 Paare. Ein persischer Mann oder Frau und ein griechischer Mann oder Frau heiraten. Damit wollte er versuchen, hat es auch letztendlich sogar geschafft, diese beiden Sprachen und Kulturen miteinander zu vermischen, um daraus dann, das war die eigentliche Idee, ein ganz großes Reich zu machen. Also zu sagen, Leute, guck mal hier, wir sind eigentlich alle ähnlich. Ja. Das heißt, wenn wir das jetzt für uns weiterdenken, dann ist in der griechischen Kultur ein großer Teil orientalische Kultur. Mhm. Und das ist ja auch unsere Basis, also die Basis unserer Kultur. Und insofern haben wir auch durchaus einen orientalischen Anteil an uns. Das kann man daran sehen, wie weit war eigentlich die griechische Sprache im Orient verbreitet. Ja, und das kann man eben auch zum Beispiel daran sehen, dass die Bibel, also die Ursprache griechisch war. Und insofern kommen da noch mehrere Teile zusammen, aus denen wir sozusagen auch unsere eigene Identität herausholen. Und ein Punkt, wo das herkommt, das ist jetzt nicht der einzige, aber jedenfalls ein Punkt, wo das herkommt, ist eben dieser Hellenismus. Und die Soldaten oder seine Mitkämpfer haben dann irgendwann gesagt, weißt du was, mein Freund, es reicht jetzt. Wir möchten wieder zurück. Und haben ihn dann wirklich gezwungen.
Ich wollte gerade fragen, wenn er die 8000 Kilometer
hingelatscht ist. Genau, die muss ja auch wieder zurück.
Ne? Der ist auch wirklich zurück.
Der ist zurück, okay. Natürlich. Da hat er gesagt, okay, wir drehen um. Und dann sind die also an irgendeiner Stelle, die weiß ich jetzt nicht ganz genau, jedenfalls sind sie dann zurück. Und irgendwann haben sie auch wieder griechisches Festland betreten. Und er selber stirbt 323 vor Christus nach einem, wie es heißt, ausführlichen Gelage. Und er wird vermutlich auf der Reise sich in sehr jungen Jahren, der ist nicht besonders alt geworden, sehr jungen Jahren einfach eine Infektion.
Syphilis.
Malaria, Pest, keine Ahnung. Irgendwas, was es da so gab in der Zeit, zugezogen haben. Und das ist nicht behandelt worden oder konnte man nicht behandeln. Deswegen ist er daran gestorben. Also 356 ist er geboren, da 23 gestorben. Kannst du ausrechnen, der ist keine 30 geworden.
Und zwischendurch ist er mal 15.000 Kilometer gelatscht.
Ja, wenn er älter gewesen wäre, hätte er das vermutlich nicht hinbekommen. Ja, also das muss man ja auch sagen. Und Colin Farrell, der ihn ja in dem Film spielt, der ist ja auch genau so ein Typ. Ja, der kommt, passt da auch genau hin. Und der ist auch die, glaube ich, schon also eine Annäherung an den wirklichen Typ. Und insofern erklärt sich so ein bisschen daraus eben, warum wir den Großen nennen. Und dann ist er tot. Und dann kann man sich ja mit Recht fragen, was passiert eigentlich dann? Und da kann ich auch nochmal sagen, also jeder, der in der Schule nicht total immer die Ohren bei Geschichte zugeklappt hat, der wird mit dem Begriff Diadochenkämpfe etwas anfangen können.
Zumindest habe ich es schon mal gehört.
Siehste? Ja. Und die Diadochenkämpfe sind Nachfolgekämpfe, nämlich von Leuten, die eben mit Alexander diese gewaltige Tour gemacht haben und seine engsten Mitstreiter sozusagen. Und die bekämpfen sich jetzt
also die um Typen, die Nachfolge. Die Typen heißen Diadochen. Das sind die Diadochen,
genau,
die gegeneinander
Genau. Ah. Ja, und diese Diadochen versuchen sozusagen dieses riesige Reich zu übernehmen und prügeln sich unentwegt.
Entschuldigung, ich muss gerade lachen, weil ich dachte immer, Diadochen wäre sowas wie Thermopylen.
Also, nein, also, Diadochen sind Nachfolgekämpfe okay. Oder die Kämpfe unter den Nachfolgern oder den möglichen Nachfolgern. Und aus diesen Kämpfen heraus entwickeln sich dann eben zum Beispiel die Ptolemäer, die in Ägypten dann sozusagen den Teil übernehmen, ja. Der einstmals irgendwann Alexanders Reich war. Und die Seleukiden und
hellenistische Erbfolgekriege, wenn man so will.
Ja, es ist ein Erbfolgekrieg, wobei das Wort Erbfolge eben falsch ist.
Ja.
Aber hätte er einen Sohn gehabt, wäre er dann Nachfolger von Alexander geworden und der hätte sich dann sozusagen gegen diese Leute wehren müssen ja. Und wäre vielleicht auch so ausgegangen, keine Ahnung. Jedenfalls das bedeutendste Reich, das dann sozusagen als Ergebnis dieser Diadochenkämpfe entsteht, ist das Reich der Ptolemäer.
Mhm.
Und letzte ptolemäische Königin, um auch das noch als Schlagwort zu sagen, ist Kleopatra.
Ach.
Ja, und insofern, die hat er noch als Sohn mit Cäsar gezeugt, Ptolemäus den IX., der im Lateinischen oder bei den Römern Caesarion hieß. Insofern konnte man dann sozusagen die Verbindung wiederherstellen.
Das heißt, das ist dann auch letztendlich der Anker nach Europa.
Na, also die Römer haben dann Ägypten als Provinz genommen
ja.
Und haben gesagt, die Ptolemäer sind jetzt fertig, ja, Kleopatra ist tot, die Sache hat sich erledigt. Insofern ist, ich sag mal, diese Kultur natürlich in uns reingegangen. Das ist vollkommen klar. Gleichzeitig hat aber der Augustus, also der große Kaiser, der nach der caesarischen Zeit für lange Zeit das Römische Reich bestimmt hat, Ägypten sozusagen abgeschlossen und hat gesagt, das ist meine Provinz.
Mhm.
Ja, und wer da reingeht, muss meine Erlaubnis haben. Also als Heerführer zum Beispiel. So, und das heißt, das ist schon eine besondere Rolle gewesen, die Ägypten da eingenommen hat. Aber natürlich ist es so, unsere europäische Kultur ist durch die griechische und die römische beeinflusst und die wiederum sind auch durch orientalische Einflüsse gekommen, weil sie einfach mit denen unentwegt in Kontakt waren. Und natürlich sind wir auch sogar in der späteren Zeit noch mit den Orientalen sehr eng in Kontakt gekommen. Stichwort, geht jetzt ganz weit in unsere Zeit. 1453 erobern die Muslime Konstantinopel.
Mhm.
Ja, und die Forscher, die in Konstantinopel sind, die Wissenschaftler, die Historiker, die Theologen und so weiter, es war ja eine christliche Metropole.
Die hauen alle ab.
Die hauen alle ab und gehen nach Florenz.
Ja.
Und dort treffen sie die Renaissance-Künstler und Wissenschaftler und Gelehrten und die Humanisten. Das heißt, deren Wissen und deren Können ist auch in diese Zeit mit eingeflossen, ist also auch Teil unserer Renaissance und unserer humanistischen Auffassung.
Der Witz an der ganzen Sache scheint mir gerade zu sein, dass, also Alexander ist nach Osten marschiert. Also es klingt gerade so, als wäre nie jemand ernsthaft nach Westen marschiert, aber trotzdem haben wir ja alles Gute mit abbekommen.
Ja, pass auf.
Die Ideen, das Wissen.
Das ist ganz einfach.
Schon ganz praktisch für uns irgendwie.
Ja, aber nach Westen marschieren ist völlig sinnlos gewesen, weil da keiner war.
Ja.
Da waren die Römer. Das war
umso leichter.
Ja gut, da waren natürlich ein paar Leute, die mit dem Holzstück auf den Baum geprügelt ja. haben. Aber ansonsten war da keine große Kultur.
Ja.
Das begann ja erst viel später. Also auch hier können wir jetzt das Schulbuch wieder aufschlagen. Athen und Rom haben sich relativ parallel entwickelt.
Ja.
Ja? Und von Rom sagt man, es sei 510 ungefähr im Übergang gewesen zur Res Publica, also zur Römischen Republik. Die Vertreibung der letzten etruskischen Könige.
510 vor oder danach?
Vor Christus. Und bis also die Stadt groß wurde, über den eigenen Rahmen hinaus Bedeutung erlangte, dauerte es nochmal mindestens 300 Jahre. Also das Ende der Ständekämpfe ist ungefähr 300 vor Christus. Dann wird eine Verfassung erlassen. Dann gibt es sozusagen den Ausgleich zwischen Plebejern und Patriziern. Mhm. Und dann beginnen allmählich sozusagen die Ausweitungsbemühungen. Und 90 vor Christus ist der berühmte italienische Bruderkrieg, wo die italienischen Nachbarvölker der Römer, so Venezia oder so. Ja, die sagen, wir wollen die gleichen Rechte haben, sonst fallen wir ab und gründen den Staat Italia, mit der Hauptstadt Italia. So. Und dann haben die Römer gesagt, nein, das wollen wir nicht, wir wollen, dass ihr dazugehört, also geben wir euch Bürgerrechte, Bundesrechte. Und da begann im Grunde genommen diese riesige Expansion. Ja. Also sagen wir einfach mal etwas übertrieben und zu grob und nicht ganz richtig, ungefähr 120 Jahre vor Christus Geburt. Und alles, was davor war, na klar lebten da Leute, klar, aber es war eben weitgehend Wald. Ja. Und es waren kleine Dörfchen, da lebten von mir aus auch tapfere Gallier und auch tapfere Germanen schon und so, aber das ist kein
lohnenswertes Ziel.
Ja, es war kein lohnenswertes Ziel und auch für jetzt, man kann das ja auch immer weiter sagen, warum ist denn eigentlich niemals jemand hier so richtig als Invasion anmarschiert in früheren Jahren, denen war es auch hier zu kalt. Also die Leute aus Persien waren warm gewöhnt und auch die Muslime hinterher, die aus Afrika kamen, waren es warm gewöhnt. Und es gibt eben auch die Erklärung, dass sie sagen, naja, also sie wollten eigentlich gar nicht, die wollten hier plündern, das schon, aber sie wollten sich nicht niederlassen.
Ja. Kann ich verstehen. Ich frage mich heute noch, wie wir auf die schwachsinnige Idee gekommen sind, nördlich der Alpen uns niederzulassen.
Ja, aber inzwischen ist es ja ganz gut.
Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Bitte sehr.
Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit und verweisen auf den 14. Oktober 2019. Da läuft nämlich die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova.
Wer redet, ist nicht tot.